Dein Hund leckt sich oft die Pfoten oder hat Verdauungsprobleme? Das sind klare Anzeichen, dass er sein aktuelles Futter nicht optimal verträgt. Sichere dir nur jetzt 45% Testrabatt auf das Sensitive-Futter von Hey Holy. Es wurde von Tierärzten speziell für sensible Hunde entwickelt. Hypoallergen mit nur einer Proteinquelle und ohne Getreide oder künstliche Zusätze. Ausgezeichnet vom DLG-Testinstitut. Für sehr gute Verträglichkeit, geringes Allergierisiko und hohe Qualität. Einfach auf www.heyholy.com gehen und den Code Hundefutter im Checkout eingeben.
Wer sich aktuell mit Spielen beschäftigt, der weiß, dass ein Spiel gerade überall eigentlich zu sehen, zu hören ist, und zwar Crimson Desert. Und das, obwohl es eigentlich erst in 2 Wochen rauskommt. Auch es besteht nicht auf einer großen Marke wie jetzt ein Witcher oder Skyrim. Es gab zwar Black Desert, das MMO, das auch viele Fans hat, aber Crimson Desert ist aktuell in den Topsellern auf Steam. Also es ist gerade Platz 9 auf Steam. Es ist Platz 6 in den Top-Wishlists. Und dieses Spiel sieht einfach so absurd aus. Dieses Spiel hat alles. Man kann reiten, und zwar nicht nur Pferde, sondern auch Mechs und Drachen. Und irgendwie kann man mit Äxten kämpfen und Bögen. Und man kann aber auch Gewehre schießen. Und darüber müssen wir reden. Was man wirklich in dem Spiel kann, ob das alles einfach nur coole Trailer waren und wir getäuscht wurden, oder ob es das Spiel ist, auf das wir alle gewartet haben. Und dafür habe ich mir Unterstützung geholt. Und zwar meinen Kollegen Michi, der war nämlich beim Preview-Event und kann uns alles erzählen, was da passiert ist. Und damit herzlich willkommen, Michi. Schön, dass du da bist.
Hallo Lea, schön, dass ich da sein kann. Ja, ich kann euch jetzt wirklich alles erzählen, weil ihr könntet ja nicht das Gegenteil rausfinden. Ich kann mir jetzt irgendwas ausdenken, aber nein, das würde ich nicht tun. Ich werde nur die Wahrheit sagen.
Du konntest jetzt schon 6 Stunden spielen, richtig?
Korrekt. Also ich habe auf einem Anspiel-Event, das bei mir hier um die Ecke ist, also ich wohne in Den Haag in den Niederlanden und in Amsterdam in den Niederlanden war dieses Anspiel-Event, konnte ich 6 Stunden Crimson Desert spielen auf einem PC. Also du konntest nur die PC-Version spielen mit einem PlayStation 5-Pad. Und von diesen 6 Stunden, das war so ein bisschen aufgeteilt, 4 Stunden den Anfang des Spiels, also wirklich vom Startbildschirm aus die ersten paar Quests und Story-Kapitel so miterleben. Und dann wurde es nochmal in dem hinteren Teil, hat man uns mehrere Teile aus dem, ich sag mal, Endgame gezeigt zum Spielen auch. Das durfte ich aber nicht aufnehmen. Also diese ersten 4 Stunden konnte ich komplett capturen. Das hintere Zeug aus Spoilergründen und weil es vielleicht auch noch nicht so bereit war zum Anschauen, das wollten sie noch nicht, dass wir das mit aufnehmen können. Ja, und hab da eben eine ganze Menge über dieses Spiel rausgefunden, wie es so funktioniert, was es toll macht, was mich daran begeistert, aber auch ein paar Sachen, die mir etwas Kopfzerbrechen bereitet haben und die auch ein bisschen, ja, immer noch Sorge lassen.
Ja, also du meintest ja jetzt, du konntest zwar schon viel sehen, aber du bist eigentlich ja aus dem Startgebiet noch gar nicht rausgekommen. Und dieses Spiel sah ja vor allem in den Trailern einfach nach so viel aus. Hat es sich auch schon beim Anspielen nach so viel angefühlt? Also war es überfordernd?
Ja, also überfordernd ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Wort. Das kann man positiv auslegen, das kann man negativ auslegen. Und ich würde sagen, es treffen beide Fälle zu. Also zum einen ist einfach dieses, es ist so riesig. Also es gab ja schon diese Trailer, wo sie selbst diese Spielwelt vorgestellt haben. Und ich habe in dieser ganzen 6-Stunden-Phase für ein einziges Mal dieses Startgebiet verlassen, weil man dann auch mal im Gebirge oben war. Das ist dann ein anderer Landstrich gewesen. Aber alles andere hat in einem Gebiet mehr oder weniger gespielt. Und es ist einfach, es sind so viele Hauptquests und Nebenquests und Aktivitäten, die man da erleben kann, dass man nicht das Gefühl hatte, man würde jetzt immer da im Kreis laufen, sondern es ist einfach so riesig groß, dass man da ewig laufen kann. Das ist so das eine. Und das andere, um es negativ auszulegen, man ist am Anfang ganz schön von dieser Steuerung überfordert. Nicht nur dieser Steuerung, sondern auch den vielen Spielsystemen, die es so gibt. Ich dachte im ersten Moment, oh Gott, werde ich langsam alt? Bin ich zu blöd für dieses Spiel? Aber was sich auf diesem Event gezeigt hat, ist, es geht nicht nur mir so. Also allen, mit denen ich dort gesprochen habe, war das Feedback, diese Steuerung erfordert ganz schön viel Umgewöhnung.
Okay, ganz schön viel Umgewöhnung, weil es sich überhaupt nicht anfühlt wie irgendein anderes Spiel. Also was haben sie anders gemacht? Weil es sieht ja an sich, die Kämpfe sehen ja schon nach Spielen aus, zumindest in den Trailern, die man irgendwie kennt. So ein paar Leute haben immer gesagt, okay, es ist ein bisschen Witcher, vielleicht auch so ein bisschen eher ein Dark Souls. Wie hat es sich denn angefühlt und wie hat es sich denn gespielt?
Also wenn ich euch da draußen jetzt sage, dass sich das am meisten anfühlt wie Red Dead Redemption 2, dann werdet ihr sagen, was? Das hätten wir ja nie erwartet. Und das war auch mein Eindruck. Also das Bewegungsgefühl, viele der Funktionen, Designentscheidungen, wie man mit der Spielwelt interagiert, erinnert mich sehr stark an Red Dead Redemption 2. Also zum Beispiel allen voran der Rockstar-Sprint. Wenn man schneller laufen will, auf X hämmern. Mag ich nicht so, aber ist ja auch Geschmackssache. Jetzt seid ihr gerade irgendwas gebimmelt. Ich hoffe, ich bin noch zu sehen. Ja. Dann gibt es so eine Funktion, das ist in Red Dead Redemption 2, nennt sich das Fokus. Also wenn man nicht mit der Waffe zielt, sondern die Waffe weggesteckt hat und dann geht die Kamera in so eine ganz nahe Over-the-Shoulder-Perspektive, dann hast du wie so eine Art Cursor, um Leute direkt anzuschauen und auch anzusprechen und dann mit denen zu interagieren. Das hat das Spiel auch. Also du kannst zum Beispiel nicht direkt mit Leuten sprechen, sondern du musst immer in diesen Fokus gehen, die Leute dann mit so einem Cursor markieren und dann ansprechen. Oder dass du Leuten zu Fuß und auf dem Pferd folgen kannst, wenn du einfach nur eine Taste gedrückt hältst. Das heißt, da musst du nicht selbst die ganze Zeit neben denen herlaufen, sondern es reicht eben, ich glaube, es ist dann X in dem Fall oder es ist Viereck gewesen. Ich glaube, du musst X gedrückt halten und dann reitet Cliff, die Hauptfigur, einfach neben diesem NPC her. Das heißt, man sieht dann also, man muss dann nicht extra diesen Figuren hinterherlaufen. Also das ist das eine, Red Dead Redemption 2, was ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, dass das jetzt ein großer Teil der DNA von diesem Spiel ist. Das andere ist Zelda, was ich jetzt aus den Trailern auch nicht so rausgenommen hätte. Es ist zum einen dieses Feature, was wir aus Breath of the Wild kennen und was ich da total geliebt habe, dass man auf alles raufklettern kann. Also nicht nur an Wände hoch oder Häuser hoch, sondern teilweise auch so Shadow of the Colossus-mäßig an Gegnern hoch. Also so große Gegner kletterst du einfach hoch.
Und okay. Kannst
dann turnen. Fand ich krass. Dann hast du ähnlich wie das in Breath of the Wild oder später auch in Tears of the Kingdom ist, da gibt es doch diese Magnesis-Rune. Also da, wo Link das großen Magneten auspackt, dann kommen da so bunte Strahler raus und damit kann man dann alle möglichen Objekte so hochheben und rumschmeißen. Das hast du auch. Also wie so eine Art, das ist dann wie so eine Art Laserkralle, die Cliff so ausschießen kann und damit kann man dann mit Sachen in der Spielwelt interagieren. Später, das soweit war ich noch nicht, kann man das wohl auch so skillen, dass man mit dieser Kralle auch Gegner wegschmeißen kann oder dass man damit auch durch die Gegend so Spider-Man-mäßig schwingen kann. Soweit war ich aber noch nicht. Also diese Zelda-Kralle gibt es dann auch. Dann hast du Funktionen, die man Breath of the Wild hat das prominent gehabt, haben viele andere Spiele aber auch, aber dass du zum Beispiel einfach durch die Spielwelt so gleiten kannst. Also du springst halt dann irgendwann von jeder Klippe runter, weil dir kann eh nichts passieren, weil du eben so eine Gleitfähigkeit hast, was deine Art, wie du durch diese Spielwelt gehst, natürlich verändert. Genau, das ist also diese ganze Zelda-Komponente. Und dann ist natürlich trotzdem noch so ein Witcher mit drin, weil Cliff ist halt zum einen ein Schwertkämpfer, aber auch ein Pfeil- und Bogenkämpfer, aber er kann eben auch so Zauberfähigkeiten wie Geralt und seine Runenfähigkeiten, also dass er halt dann einfach so Force-Push-mäßig die Leute wegschießen kann. Später kriegt man noch andere Elementarfähigkeiten. Und das vermengt das Spiel alles zu einem, ja, so Steuerungssystem. Und das überfährt einen am Anfang so dermaßen, weil ich weiß nicht, ob wir mich mal kurz in die Totale schalten können, dass ich euch das
unbedingt
anhand der PlayStation Pads mal genauer erklären kann. Also, es gibt, wie ich ja gesagt habe, diese Fokus-Funktion. Das heißt, wenn ich mit Leuten sprechen will, muss ich erst in diese Over-the-Shoulder-Kamera gehen. Dazu halte ich L1 gedrückt hier oben. So, gedrückt
halt.
Dann geht diese Kamera drumherum und dann wähle ich die eben mit dem Stick an und drücke dann Viereck, um mit denen zu sprechen. Auf L2 ist Pfeil und Bogen ziehen und dann ist aber nicht hier mit R1 abschießen, sondern L2 loslassen. Also quasi Pfeil und Bogen geht komplett hier. Dann ist Stick reindrücken, ist diese Zelda-Rätselkralle. Und mir passiert das ständig instinktiv, wenn ich auf ein Ziel aufschalten will, dann drücke ich halt den Stick rein, weil man das halt bei Dark Souls und allen möglichen Actionspielen so macht, Stick reindrücken, aufschalten. In dem Spiel ist es aber so, L1 gedrückt halten, also diese Taste, mit der man auch in diesen Fokus geht, ist in Kämpfen gleichzeitig Schild hochhalten und Softlock auf die Leute drauf. Und wenn du Hardlock, also dass das wirklich länger auf denen drauf bleibt, Digi-Kreuz nach unten. In Kämpfen, wo du deine Hände ja eher auf dem Stick drauf hast, man ist ganz schön am Fuchteln die ganze Zeit.
Und aber hattest ich möchte, du das?
Das soll jetzt kein Rant sein, was so das Motto, die Steuerung ist schlecht. Das will ich damit nicht sagen. Also versteht mich nicht falsch. Es ist nur, man hat einfach so ein Muscle Memory, hat sich so viele Sachen inzwischen halt gemerkt. Und hier sehen wir das gerade mit dem Fokus. Also dieser Punkt, der da auftaucht in der Mitte, das ist diese Fokusansicht. Und dann kann ich aber mit einem Tastendruck auch zu diesem Cursor hinspringen. Und mit der gleichen Mechanik spreche ich auch Leute an. Der Vorteil, wenn man so springt, ist, Cliff springt dann wirklich auch nur exakt so weit. Das heißt, du läufst nicht Gefahr, dann zu weit zu rennen, weil ja, wie bei Red Dead Redemption, ansonsten immer dieses Sprinten mit X-Hämmern, das kann bei so Platforming-Segmenten sonst dazu führen, dass du da halt runterfällst. Aber mit dieser Funktion kommt man da relativ gesichert durch, aber ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Okay, aber es bedeutet, das ist jetzt nicht an sich schlecht, sondern einfach nur ungewohnt.
Es ist ungewohnt und vor allem eben, weil du diese Reflexe musst du dir abtrainieren. Also zum Beispiel, was auch so ein Ding ist, dieses mit L1 Fokus, um Leute anzusprechen, L2 ist Pfeil und Bogen abschießen. Das heißt, die ganze Zeit, wenn ich in der Spielwelt unterwegs bin, da liegt dann irgendwo unter so einem Heuwagen ein NPC begraben, der dann sagt, Hilfe, Hilfe, ich bin verletzt, kommen Sie. Dann gehe ich zu dem hin und weil ich es halt einfach falsch abgespeichert habe, schieße ich ihm halt einen Pfeil rein, aus Versehen. Also der stirbt dann nicht, der ist unverwundbar, aber es macht die Sache halt so unfreiwillig komisch, weil du natürlich erstmal darauf klarkommen musst, das ist der Fokus, das ist der Bogen. Also es gibt quasi drei Arten von Ansichtsmodi oder Zielmodi und die erstmal alle voneinander im Kopf auseinander zu klamüsern, das erfordert halt ein bisschen Umgewöhnung. Und das hatte halt nicht nur ich, sondern halt alle, die auf diesem Event waren, sagen, dass ihnen das regelmäßig passiert ist. Das Frustrierendste daran ist in Kämpfen, wenn du immer diese Zelda-Kralle auspackst. Weil in dem Moment, wo wir halt waren, konnten wir die noch nicht so skillen, dass man damit kämpfen kann. Und dann schießt du halt einfach so voll dumm diese Kralle vor dich in den Boden rein, stehst halt dann bewegungslos da und kriegst halt von dem Boss eine eingeschenkt. Und das also, nein.
Uff. Aber okay, genau. Bedeutet, weil jetzt kommt hier die ganze Zeit die Frage, ob das denn auch mit Maus und Tastatur spielbar ist. Du hast es ja nur mit Controller angespielt und ich glaube, alle auf dem Event konnten nur mit Controller spielen, oder?
Ja, es war nur vorgesehen, das mit Controller zu spielen. Es soll später noch Maus- und Tastatursteuerung geben. Ich konnte aber in dieser Version, da war das Optionsmenü noch nicht funktionsfähig. Also es gab eins, aber das hat quasi nichts. Also es hat nicht, wenn ich eine Änderung gemacht habe, dann ist der Knopf so nach innen durchgefallen. Also das war einfach nicht funktionsfähig. Das heißt, man konnte zwar die Leute von Pearl Abyss fragen, könntest du mir mal hier dieses, zum Beispiel die Physikeffekte runterdrehen, dass nicht so viel Blätter rumfliegen. Dann mussten die das aber quasi machen über so eine Entwicklerkonsole und nicht in dem eigentlichen Menü. Long story short, ich konnte noch nicht die Maustastatursteuerung anspielen. Meine Vermutung ist aber eher, dass das auch sehr gewöhnungsbedürftig sein wird. Also ich sehe nicht eine Welt, in der die Steuerung so viel besser wird, wenn man das mit Maus und Tastatur spielt.
Weil normalerweise, also ich hätte jetzt auch gesagt, das hört sich halt eher nach was an, wo du halt einfach diese ganzen Funktionen dir auf die Tasten legst, die du möchtest auf deiner Tastatur und dann kriegst du das hin. Aber ist natürlich auch schade, wenn man es jetzt einfach noch nicht ausprobieren konnte, testen konnte.
Um das nochmal aufzugreifen, weil das ist ja, also du hattest es ja schon erwähnt, es ist ja im gleichen Erzählkosmos wie Black Desert, also das MMO. Aber das ist nicht so, dass sich das anfühlt wie ein MMO, wo du ja gerne vielleicht eine Tastatur nehmen möchtest, weil du viele deiner Fähigkeiten auf irgendwelchen Shortcuts hast und da ist ja eine Tastatur sogar förderlich. Es kommt mir nicht so vor, als wäre das Steuerungssystem auf das optimiert. Ich kann es aber nicht mit Gewissheit sagen. Aber mein Eindruck wäre eher, die Tastatursteuerung wird da eher noch gewöhnungsbedürftiger, sage ich jetzt mal.
Okay, also es war ja, wie wir schon gesagt haben, ursprünglich sollte es ja mal ein Prequel zu Black Desert Online werden und war auch ursprünglich als MMO geplant. Das merkt man dem Spiel jetzt gar nicht mehr an?
Nö, also das Einzige ist, wie Quests erzählt werden, wie die Progression in so Quests ist, erinnert mich an frühe MMOG-Versuche. Ich sollte das spezifizieren. Also, ich würde mal sagen, elegantes Quest-Design funktioniert so: Ich habe eine Aufgabe, die sagt mir jemand. Also ich spreche mit jemandem, der nennt mir dann, warum braucht er meine Hilfe, wo muss ich hingehen? Und dann sagt mir diese Person, geh jetzt zu der Burg da vorne hin. Und danach taucht im Questlog auf, um dem zu helfen, geh zur Burg da vorne hin. Dann kommst du an der Burg an, dann musst du irgendwas machen, gehst wieder zu dem zurück und dann sagt er dir vielleicht, übrigens, mein Nachbar da drüben beim Bauernhof, der könnte auch deine Hilfe gebrauchen. Dann taucht auf, geh zum Bauernhof, dem Nachbarn helfen. Jetzt ist es in Crimson Desert aber sehr oft so, du gibst diese Quest ab, dann sagt aber niemand, mein Nachbar vom Bauernhof könnte noch was brauchen, sondern dann taucht einfach im Questlog auf, geh zum Bauernhof, dem Nachbarn helfen.
Oh.
Warum? Spürt Cliff das? Ist das so wie bei Lassie, dass er irgendwie hört, dass da in der Entfernung jemand ruft und dann hat er. Also der Übergang von der einen zur nächsten Quest steht sehr oft einfach nur im Questlog drin und auch innerhalb einer Quest der nächste Schritt ergibt sich nicht so wirklich aus dem Kontext. Also man liest halt dann in diesem Questlog und das erinnert mich so, wie das ganz früher in MMOs war, wo eben noch nicht viel vertont oder vielleicht noch nicht so viel auch an Geschichte drumherum erzählt worden ist. Das wirkt ein bisschen befremdlich vor dem Kontrast, wie hoch sonst so der Production Value von diesem Spiel ist. Ist jetzt vielleicht das Haar in der Suppe, ist jetzt nicht, dass es einen das Spiel komplett versaut, aber es war so ein, ich stolperte immer wieder drüber, warum soll ich denn jetzt dahin gehen? Hat doch niemand davon geredet, aber Cliff hat es einfach gespürt, dass er instinktiv da gebraucht wird.
Ja, aber das ist schon weird. Also ich verstehe es. Ich glaube, mich würde das auch stören, wenn mein Charakter dann einfach weiß, dass er da hingeht, ohne dass irgendwer ihn mal darauf hingewiesen hätte. Aber sonst muss man ja dazu sagen, es gibt ja sehr, sehr viel Vertontes. Also an sich sind ja alle Szenen, die wir jetzt zum Beispiel auch hier gerade sehen, vertont, richtig? Aber nur Englisch.
Ja. Die sind nur englisch vertont, es sind gute Sprecher. Die Texte sind jetzt nicht das Allertollste, was du jemals gelesen hast. Es ist für die meisten Punkte ist es okay. Aber was mich echt begeistert hat, war, dass alles vertont ist. Also selbst wenn du dann nochmal bei anderen Neben-NPCs was nachzufragen hast für so eine Quest, dann ist das vertont. Was nicht der Standard ist. Also ganz oft sind das solche Sachen dann bloß irgendwie, dann findet er halt eine Textnachricht und das war's und es gibt halt keine extra Vertonung dafür. Hier ist das schon. Also alles, was wir in diesem Startgebiet gespielt haben. Ich kann jetzt nicht sagen, dass wirklich jede Quest in diesem Startgebiet vertont ist, weil ich habe in der Zeit nicht alles ausprobieren können. Aber alles, was ich ausprobiert habe, war vertont. Und das war toll. Es hat halt einfach ein sehr gutes Gefühl, in diese Welt einzutauchen gemacht, dass man nicht das Gefühl hatte, hier wäre jetzt gespart worden oder so.
Hättest du gerne noch eine deutsche Vertonung gehabt?
Mir persönlich ist das egal. Also ich spiele die Sachen meistens eh auf Englisch oder halt in der Originalversion. Ich kann aber natürlich nachvollziehen, dass in einem Spiel, in dem man so viel gesprochen wird, dass man gerne eine deutsche Vertonung hätte. Dazu ist mir aber nichts bekannt. Also ich habe keine Informationen bekommen, dass das jetzt noch auf Deutsch vertont würde. Ich gehe davon aus, es wird deutsche Texte geben, aber dass die Sprachausgabe Englisch bleibt.
Ja, ehrlicherweise denke ich das auch. Also ich meine, ich glaube, es ist ja auf Koreanisch noch vertont worden. Japanisch, I guess.
Ja, ich glaube auch. Ja,
und halt dann noch Englisch. Und ich meine, damit hast du dann einfach schon viele Leute abgedeckt, die das zumindest verstehen. Ich verstehe, dass Leute sich freuen, wenn es auf Deutsch vertont ist. Also weil es einfach immer noch Leute da draußen gibt, die gerne Spiele spielen, die aber kein perfektes Englisch sprechen. Andererseits ist es ja auch so, dass man nicht unbedingt dieses Spiel ja nur spielt, um jetzt die ganze Zeit denen zuzuhören, sondern man will ja auch selber spielen. Deswegen, wenn dann da ein deutscher Text drunter ist, glaube ich, ist es auch machbar. Und wenn es coole Sprecher sind, weil das ist für mich immer wichtig, dass es halt geile Sprecher sind. Und ich finde es sehr, sehr cool, dass sie hier echte große Sprecher genommen haben und nicht irgendwie KI eingesetzt haben.
Ja, also das muss man auch noch mal lobend hervorheben. Und das hat auch, glaube ich, vorher jemand im Chat schon gefragt. Eine meiner Befürchtungen war, zu merken, dass halt da sehr viel KI generiert ist. Das hat sich bei mir jetzt gar nicht eingestellt, dieses Gefühl. Also ich hatte den Eindruck, dass das alles in irgendeiner Weise auch handgebaut ist, dass diese Spielwelt mit Bedacht gebaut worden ist, wie diese Panoramen aussehen. Auch sehr oft, wenn man zum Beispiel neben so einer Wache hergeht und die erzählt einem was, dann läuft die extra quasi the scenic route. Also die läuft dann extra so schön an der Burgmauer entlang, dass du halt so schön in die Ferne schauen kannst und du siehst, oh, diese Spielwelt, oh, wie toll das alles aussieht. Und mit diesem Sonnenuntergang, wie der gerade dazukommt. Also das ist kein Zufall. Das sind natürlich systemische Faktoren. Also du hast ja einen Tag-Nacht-Wechsel und Wetterwechsel und sowas mit drin. Das heißt, es kann sein, dass jetzt, wenn jemand anders diese Szene spielt, dann ist da vielleicht gerade dunkel oder es zieht gerade ein Gewitter auf und es ist nicht so schönes Wetter. Aber wie diese Leute positioniert sind, wo sie entlang gehen, auch wie lang diese Texte sind, passen immer genau zu der Strecke, die zurückgelegt wird. Was ja in anderen Spielen auch manchmal ein Problem ist. Dann fängt er an zu reiten, erzählt 4 Sätze und dann schweigen sie sich halt 3 Stunden noch an, bis sie dann da sind. Hier war es jetzt immer so, die Länge der Texte passt genau zu dem, was man eben auch an Weg zurücklegt. Und wie ich schon gesagt habe, wie in Red Dead Redemption kannst du mit einer Taste gedrückt halten, mit diesem NPC dann das Tempo matchen und dann kannst du die Kamera freidrehen. Also du kannst dann selber noch so atmosphärisch einen Rundumsicht, wenn man die Brücke entlang reitet in das Tal, während du dich da nicht darauf konzentrieren musst, dass du gerade ausreitest. Nur, und ich weiß nicht, ob das ein Zufall war oder ob es noch gefixt wird, ich hatte den Eindruck, wenn du das in Red Dead Redemption machst, dann versucht dein Charakter so ein bisschen, ich sag mal, verkehrssicher zu reiten. Also der reitet dann nicht absichtlich in den Gegenverkehr rein. Und ich habe einmal so richtig übel, während ich quasi die Kamera gedreht habe und so einem hinterhergeritten bin, so eine ganze Gruppe mit so Kindern und Fußgängern so Vollgas umgeholt. Das wollte ich gar nicht. Ich dachte, der würde da automatisch bremsen, macht er aber nicht.
Aber es ist sorgt dann auf jeden Fall für gute Geschichten. Und ist lustig, das mal herauszufinden. Ich meine, irgendwie macht's auch Sinn, dass, wenn du dich nicht drauf konzentrierst, dass dann da auch Fehler passieren können. Aber ich finde an sich, also auch wenn man das jetzt so sieht, das sieht ja schon ziemlich cool aus. Und dass es eben alles handgemacht ist, ich glaube, da hilft es auch, dass es eben von den Machern von Black Desert Online ist. Weil ganz, ganz viel halt von den Spielen zumindest übernommen wurde. Von den Animationen, von der Söldnerin und von der Walküre. Es gibt recycelte Stadtlayouts, getrennte. Also es gibt Asset Recycling. Aber das ist, glaube ich, also ich denke, das ist klug, das zu machen, weil sie haben da ja schon ein funktionierendes Produkt. Und Leute, die Black Desert lieben, werden sich da sicher auch zum Teil wiederfinden. Könnte ich mir vorstellen. Also zumindest bei den Trailern waren ja schon einige, die gesagt haben, oh mein Gott, das kenne ich. Und für die wird's cool. Also ich habe früher auch mal ein paar Stunden, ich war nicht ewig lang drin, aber als MMO-Spielerin habe ich natürlich auch mal in Black Desert reingespielt. Und als ich die Trailer gesehen habe, war ich schon so, ah ja, okay. Man erkennt, wo es herkommt. Man sieht, dass es einfach von Pearl Abyss ist, von den gleichen Machern. Und das hilft, glaube ich, damit sie halt alles handmachen können in dieser Zeit auch. Weil das Spiel wurde 2019 angekündigt, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Es ist schon eine Weile in Arbeit und hat ja auch ein bisschen den Fokus dann gewechselt. Ja. Also es sollte ja, wie du schon gesagt hast, ja eigentlich auch ein MMO werden und dann aber halt nicht mehr. Jetzt ist es halt rein Singleplayer. Finde ich gut. Ich mag zwar auch MMOs ab und zu mal, aber ich bin halt eher der Singleplayer-Story-Freund. Also ich finde das gut.
Hast du das Gefühl, du wirst sehr durch diese Story geleitet? Also ist es sehr linear, dass du der Hauptstory folgst? Oder ist es eher so dieses, wie in Skyrim oder auch ein paar anderen Spielen, wo du halt am liebsten einfach 1000 Nebenquests machst, weil es da halt so viele Möglichkeiten gibt?
Du kannst einfach nur der Hauptstory folgen, wenn du das willst. Mein Eindruck war aber, sie fesselt mich nicht so. Also sie fängt zwar, ich würde sagen, ich will jetzt nicht spoilern, aber sie fängt schon ein bisschen dramatisch an, aber es ist nichts, was ich nicht schon mal 1000 Mal gesehen habe und auch generell der Plot ist so ein sehr generisches, du bist der Auserwählte. Vielleicht wird es irgendwann einen Mega-Twist geben, warum er der Auserwählte ist und dann hat sich da schon jemand Gedanken gemacht, aber es wirkte für mich jetzt nicht, als wäre es eine Priorität, dass das Spiel mit unglaublichen Story-Twists einen links und rechts überrascht. Dadurch hast du aber viel weniger so einen unterschwelligen Druck, dieser Geschichte jetzt folgen zu müssen, sondern es lädt mehr dazu ein, ja, dann mach halt mal dein Ding. Lauf halt mal einfach jetzt bis zum Horizont, mach Nebenquests, erkunde diese Welt, streichel die Hunde, streichel alle anderen Tiere, laber mit den Leuten, geh zum Armdrücken in die Kneipe und so Zeug. Also es hat dann Es ist weniger wie bei Witcher, wo die Hauptquest dir so einen Druck macht, du musst Ciri retten. Es ist hier einfach, guck halt mal, hier ist schön, kannst du dich mal ein bisschen umschauen. Mach doch Quatsch, dropkick einen Banditen von der Brücke, fahr mit einem Mech durch die Gegend, reite einen Drachen und so Zeug. Also vielleicht wird die Story in einem fertigen Spiel, wie ich ja wie gesagt nur sehr, sehr wenig davon gespielt habe, noch total intensiv. Wir haben ja ein paar Ausschnitte aus den Trailern gesehen, wo dann schon irgendwie sehr dramatische Szenen irgendwie zu sehen waren. Aber selbst wenn es das nicht ist, so be it. Also als Sandbox ist es ja trotzdem witzig.
Bedeutet, das war jetzt zumindest nicht so, dass du irgendwie den Zeitdruck verspürt hättest, irgendwas fertig zu machen oder vielleicht auch was zu verpassen. Also, weil es gibt ja durchaus Spiele, wenn du da halt zu spät irgendwo hinkommst, dann hat das Konsequenzen. Hattest du das Gefühl, das war da jetzt der Fall?
Also, es wäre mir nie passiert. Also, man muss mal eins dazu sagen, es ist insgesamt von seinem Design her sehr linear. Es gibt keinerlei Entscheidungen in irgendeiner Weise. Mhm. Es gibt auch so, was ich gespielt habe, kein Dialogsystem in dem Sinne, dass man Antworten wählen könnte, sondern es gibt eine Art von Dialog, der läuft ab, Ende, nächste Quest. Wenn du Glück hast, wird dir vorher auch gesagt, wo die nächste Quest ist und du musst nicht aus dem Questlog raussuchen. Das heißt, du bist dann eben sehr viel freier, auch mal zu sagen, so, jetzt lasse ich die Hauptquest sein und mache halt so nebenbei mein Zeug.
Okay. Also, ja, ich persönlich finde es immer cool, wenn man Entscheidungen treffen kann und dass das Spiel beeinflusst. Das war einer meiner Hauptpunkte für Baldur's Gate, wo ich einfach gesagt habe, egal was ich mache, alles hat irgendwie einen Einfluss auf die Geschichte. Wenn ich aus Versehen jemanden erschieße, weil ich die falsche Taste gedrückt habe, dann ist der halt tot.
Ja.
Ich finde es immer cool, wenn Spiele das implementieren. Ich verstehe aber auch, dass es nicht das Ziel einfach jedes Spiels ist und dass es da unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Respektiere ich. Ich finde es immer einfach, mich bringt es ein bisschen aus der Immersion raus, wenn ich jemanden schlagen kann und der danach so, hello my friend, ich hab dir gerade in die Fresse gehauen, warum bist du nett zu mir?
weil du es gerade sagst mit dieser Immersion, ein Punkt, der mich noch so ein bisschen irritiert hat, aber das ist auch, wie ich finde, sehr stark Geschmackssache, mir sagt der Cliff zu wenig.
Okay.
Das ist so ein stoischer Typ, das ist so ein Kriegertyp, einer, der halt echt viel Shit schon irgendwie erlebt hat, aber dem passiert so viel komischer Zauberkram und seine Reaktionen sind, wie ich finde, der Situation oft nicht angemessen. Also er nickt das alles so weg. Ich will nicht sagen, wie er da hinkommt, aber er kommt mir nichts, dir nichts plötzlich aus seiner vertrauten Clan-Lagerwelt, ist er plötzlich in irgendeiner Cyber-Himmelsdimension oder so einer Zauber-Himmelsdimension. Meinst, er sagt mal, hä, wie bin ich denn hier hingekommen? Was geschieht hier? Sondern so, das,
okay.
Weißt du, es gibt Leute, die sagen auf der anderen Seite, so eine Quasseltüte wie die bei Forspoken, die Hauptfigur, die dann mit ihrem Armband die ganze Zeit am frei assoziieren ist, das ist das andere Extrem, was man nicht haben will. Vielleicht willst du lieber eine stille Hauptfigur, die halt dir nicht deinen ganzen inneren Monolog schon vorträgt. Fair enough. Ich fand es in dem Kontext aber ein bisschen befremdlich, wie wenig er sagt. Also auch über diese vollen 6 Stunden, weißt du, er sagt nicht gar nichts, aber er nimmt das alles viel zu nonchalant hin. So, ja, dann bin ich jetzt der Auserwählte. Klar, in einem Zelda sagt Link auch nicht, wieso sollte ich denn jetzt das Triforce zusammensetzen? Erklär mir für und wieder. Der kann ja nicht mal richtig sprechen, der kann ja nur so schreien, aber es ist vor dieser Welt, die er dann mit so einem realistischen Grafik-Setting und versucht eben eine große Simulation von so einer Fantasy-Welt, es wirkte dann so ein bisschen nicht ganz so stimmig, aber das ist wie gesagt Geschmackssache.
Ja, also ich meine, wie gesagt, stille Helden gibt es ja mehrere, auch ein Geralt sagt reichlich wenig in The Witcher und ist nicht sehr gesprächig.
Aber Geralt hat irgendwie mit dem wenigen, was er sagt, mehr. Der ist cooler, der hat mehr Stil, der hat mehr, da schwingt was mit und das fehlt mir bei Cliff noch. Kann sein, dass das später sich noch ändert, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das schon das gleiche Coolness-Level ist wie in Geralt. Ja. Gut, da hat er so 3 Spiele Zeit, um das aufzubauen und natürlich eine erfolgreiche Buchreihe davor und das ist ja nicht aus der hohlen Hand alles gegriffen, aber da ist für mich Cliff noch nicht. Okay. Auf dem Geralt-Level.
Ja, gut, Geralt ist natürlich auch sehr ist einfach großartig.
Ja.
Und da hat sich eben auch mit der Zeit ein gewisses Standing aufgebaut. Aber ja, ich bin gespannt. Also ich muss ehrlicherweise zugeben, ich war auch so an sich. Ich bin jemand, ich mag es, wenn ich meinen eigenen Charakter erstellen kann, aber das kommt vielleicht auch durch meine MMO-Liebe. Und bin immer ein bisschen erstmal kritisch und warte ab, wie dann dieser Charakter ist, den ich spielen muss. Also es gibt ja theoretisch noch 2 andere Charaktere, die man spielen kann, wenn ich das richtig gesehen habe. Ein Ork und eine Frau, eine Kriegerin. Ja, es ist legit einfach so. Hey, wir haben einen Mann.
Rasse
eine
der Frauen.
Eine Frau und einen männlichen Ork.
Ja, das ist richtig. In den Trailern würde das ja jetzt nur so in diesem letzten Schwung nochmal irgendwie so nebenbei, aber das ist voll das Ding. Also man hat die am Anfang noch nicht, die schaltet man dann erst später frei. Aber das sind zwei vollwertige, spielbare Charaktere. Damien ist diese Kämpferin, die so schnell ist, im Gegensatz zu Cliff, der ja eher behäbig ist, wo man diesen Rockstar-Sprint und also da spürt man das Alter in den Knochen irgendwie schon durch das Gamepad. Und bei Damien ist da so, die fitzt halt von einem Ende des Bildschirms zum anderen, hat halt dann ein Gewehr und noch mehr Zauberfähigkeiten, ist halt viel, viel schneller. Und dann gibt's noch mal Unka, das ist halt der Ork, den du angesprochen hast, der halt noch mal langsamer ist wie Cliff, aber der haut halt alles kaputt. Mhm. Also, das ist ja eh schon das, haben wir bisher noch gar nicht drüber geredet. Die Kämpfe in diesem Spiel sind so geil.
Okay,
also jedes einzelne Scharmützel mit irgendwelchen kleinen Banditen im Wegesrand, du freust dich innerlich, ist immer innerlich Weihnachten, weil yes, jetzt kriegen sie einen Dropkick in die Schnauze. Yes, jetzt kann ich die wieder aktiv blocken, also in dem richtigen Moment die Blocktaste drückst, dann konterst du den Schlag, das macht so wuh, das ist so eine Druckwelle. Teilweise fliegen dann auch so die Blätter links und rechts weg, also du merkst so richtig, wie viel Intensität da dahinter ist. Es ist vielleicht nicht so spielbestimmend wie jetzt der Schild von Kratos, aber dieses, das Blocken macht Bock in dem Spiel, das Kontern macht Bock in dem Spiel und vor allem diese wuchtigen Kämpfe, auch die Zaubereffekte, das haut alles so rein und dann eben schön zu sehen, Cliff hat so seinen eigenen Kampfstil, hat einen eigenen Talentbaum, den man in drei Bereiche ist, der aufgeteilt, wo man sich dann auch spezialisieren kann. Und dann haben diese anderen Charaktere aber auch nochmal jeweils ihren eigenen Talentbaum. Also es ist nicht so, dass die sich einen teilen müssen oder haben halt nur feststehende Fähigkeiten, sondern die haben alle auch ihr eigenes Ding. Das heißt, wenn du dann bei der Erkundung der Welt eher jetzt auf die anderen beiden setzen willst, dann mach das halt. Die einzige Sache ist, das konnte ich jetzt noch nicht komplett ausprobieren, weil wir konnten diese beiden Charaktere nur in einem vorgefertigten Savegame ausprobieren, wo dann auch keine Hauptquest verfügbar war. Soweit ich das verstanden habe, ist Cliff schon der Dreh- und Angelpunkt dieser Handlung. Man kann also nicht jetzt einfach sagen, ich lasse Cliff jetzt stehen und spiele es nur noch mit Damien oder mit Unka. Cliff kann diese Leute aber mitnehmen, also du kannst dann auch so ein Trio durch die Gegend ziehen, was ich voll cool finde, aus wahrscheinlich Ehrengründen, aber nicht in den Bosskämpfen. Da geht man nur alleine rein. Das wäre auch unfair. Ist ja nur ein Boss und dann kommen da drei an. Geht ja gar nicht. Also ich glaube, dass man die Hauptquest immer mit Cliff bestreiten muss. Und man kann aber dann bei so Aktivitäten wie zum Beispiel eine Burgeroberung oder irgendwelche Nebenschauplätze, das kann man alles auch mit den beiden zusammen machen. Und es ist wirklich ein spürbarer Unterschied. Also die sind nicht einfach nur ein anderer Skin für Cliff, sondern es ist ein anderes Spielgefühl. Und das fand ich cool, dass sie da drauf Wert gelegt haben.
Das ist ziemlich cool. Also ich find's immer auch cool, wenn man halt auch sagen kann, okay, ich mag aber einen anderen Kampfstil. Ich möchte was anderes ausprobieren und das dann auch mit einem anderen Charakter darzustellen, mag ich ganz gerne. Also Damien ist ja eher auch schnell und wendig, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Und wenn sie dann da mit ihrem Rapier zuschlägt, sah eigentlich immer ganz cool aus. Bei Unka, der ist halt eher so der Berserker. Draufhauen. Ich glaube, da wird's genug Leute geben, die sich freuen, die spielen zu können. Ich finde es sehr schade, dass, also ich meine, es ist ja noch nicht sicher, ob man nur mit Cliff die Hauptstory spielen kann, oder?
Also ich glaube, dass sie das in Trailern schon so angedeutet haben und ich kann es bisher nicht dementieren. Also ich gehe jetzt davon aus, dass die Hauptstory schon über Cliff läuft und die halt mit dabei sind. Also er ist ja auch der diesen Clan der Grauwölfe, der Graumänen, Entschuldigung, wieder aufbauen soll. Es geht nicht ohne Cliff. Also, wenn man sagt, der ist dir unsympathisch, er wird halt bis zum Ende mit dabei bleiben, aber du hast eben spielerisch die Option, mit anderen Charakteren zu spielen, die man eben dann auch getrennt aufleveln kann.
Okay, es ist ja schon mal cool, dass sie einem die Möglichkeit geben. Allgemein, es gibt ja sehr, sehr viele Möglichkeiten in diesem Spiel, was man so machen kann. Wir haben schon so ein bisschen angesprochen. Was konntest du denn schon ausprobieren? Bist du einen Drachen geritten?
Nein. Aber die Sache ist, das ist auch eine Spiel. Also wir haben, wie gesagt, 4 Stunden den Anfang gespielt und dann hat man uns Safe Games gegeben. Da springst du dann an bestimmte Punkte, die sie dir jetzt zeigen wollten. Also zum Beispiel einen Bosskampf, ein besonders komplexes Rätsel. Die Schwierigkeit ist aber natürlich, ich habe dadurch halt wahrscheinlich 60, 70 Stunden Spiel übersprungen. in der mir halt Sachen mit Tooltips mal gezeigt worden wären. Und du hast halt so viele Menüs und Fähigkeiten und Unterreiter und Untermenüs, dass ich vieles von dem Zeug gar nicht gesehen habe. Also ich habe dann danach im Gespräch mit den anderen Event-Teilnehmern gesehen, okay, ach, das hätte es auch gegeben. Zum Beispiel, bestes Beispiel, man findet eine Maske, so eine Banditenmaske, und wenn man die ausrüstet, kann man Leute beklauen. Sonst ist halt ansonsten immer dieser Punkt Stehlen ausgegraut. Ich dachte mir, ist das so ein rechtschaffender Typ? Er könnte, aber er wird niemals stehlen. Nee, du brauchst halt dieses Item der Banditenmaske, um auch wirklich Verbrechen zu begehen. Wusste ich nicht, weil ich diesen Tooltip eben nicht gesehen habe. Gleiches gilt auch für die verschiedenen Reittiere. Du kannst ja nicht nur mit deinem Pferd reiten, was übrigens ein eigenes Statusmenü und das kann auch gelevelt werden, das kann auch besser werden und kann dann schneller reiten und höher springen und so Zeug. Natürlich, weil of course, es hat alles, dieses Spiel. Aber ob ich vielleicht bei einem der späteren Spielstände auch schon eigentlich einen Drachen oder einen Bären oder sonst was gehabt hätte, kann sein. Ich hätte aber nicht gewusst, in welchem Untermenü ich es hätte aufrufen müssen, weil es einfach so viel Kram ist. Mhm. Ein Punkt, den mir aber gerade noch einfällt, den wir noch nicht erwähnt haben, also man hat diese zwei anderen Charaktere, die sich sehr anders spielen. Was aber auch krass ist, also Cliff hat ja am Anfang nur Schwert und Schild und später kriegst du dann aber auch Waffen, wie zum Beispiel so eine Lanze. Und diese Lanze ist nicht einfach nur ein anderer Skin für das Schwert, sondern es ist ein komplett eigener Kampfstil. Also der dann viel mehr auf so Crowd-Control und ausladende Schwungmanöver und schnelles Zuschlagen ist. Du hast dann natürlich keinen Block mehr, weil du kannst ja dann nur die Stange so hochnehmen und hast kein Schild mehr. Aber auch das schon, also innerhalb des Charakters ist der Umstieg auf eine andere Waffengattung schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie du jetzt durch so einen Kampf durchgehst. Also das fand ich auch richtig cool. Aber ich habe, wie gesagt, nur an der Oberfläche gekratzt, weil in 6 Stunden siehst du halt einfach nicht die Tiefe dieses Spiels. Du erahnst sie nur und sie ist halt so, what?
Ja, es ist alles. Also wie gesagt, everything this game hat unser Kollege Paul genannt und das beschreibt es, glaube ich, sehr gut. Aber also auch da wieder, wenn du so viele Waffen hast, die dann eben auch sich alle wieder anders spielen, die musst du ja dann auch jedes Mal wieder neu lernen, oder?
Ich würde das in Anführungszeichen setzen mit so viele Waffen, weil ich glaube, es sollte nicht das Missverständnis aufkommen, dass das so Diablo-mäßig ist, dass halt nach einem Kampf da 40 Waffen auf dem Boden liegen. Ich habe in den 6 Stunden ein Schwert bekommen. So. Okay. Also das habe ich von einem Boss bekommen und das hat halt dann das bisherige Schwert ersetzt. Also es ist nicht so, dass das halt so Borderlands oder Diablo-mäßig ist, dass du pausenlos nur dann am Vergleichen bist, das hat jetzt ein DPS mehr und aber Giftschaden und dann tausche ich das jetzt aus, sondern es ist eher schon so, am Ende einer längeren Questkette winkt dann mal eine neue Rüstung, ein neues Schild, ein neues Schwert oder so. Aber du wirst es nicht in Loot begraben. Zumindest nicht am Anfang. Kann sein, dass sich das später noch ändert. Glaube ich aber nicht. Also ich hätte jetzt von der Art, wie die Menüs gemacht sind und wie die Progression bisher funktioniert, wäre ich nicht davon ausgegangen, dass man in Loot ersäuft, was das angeht. Und neu lernen, wie du meintest, wenn man jede Waffe neu lernen muss, ja, stimmt, es ist schon so eine Gewöhnungsphase. Also es ist nicht so, dass du jetzt einfach das, was du mit den anderen Waffen gelernt hast, 1:1 auf die andere übertragen kannst, sondern hat teilweise dann auch mehr Reichweite. Also diese, wie viele Schritte zum Gegner brauchst du, um anzugreifen? Teilweise ist es dann eben auch so ein Sprung direkt zum Gegner hin mit bestimmten Angriffen. Da muss man sich halt dann erst wieder dran gewöhnen. Und teilweise haben diese Waffen auch unterschiedlichen Elementarschaden. Oder du hast auch Zauberfähigkeiten, die unterschiedlichen Elementarschaden haben, die dann wiederum weniger oder mehr effektiv sind gegen bestimmte Bossgegner. Es gibt einen Bossgegner, den ich gespielt habe, den ich euch aber nicht zeigen darf, weil das in diesem späteren Teil passiert. Deswegen sage ich jetzt auch nicht, was das ist, aber der wie so in einem Zelda-Spiel so Bossmechaniken hatte. Also an bestimmte Schwachstellen hinschießen, um einen Schwachpunkt freizulegen. Dann in diesen Schwachpunkt mit exakt dieser Art Elementarschaden reinhauen. Dann, wenn der sich gerade so auflädt, kannst du hier in den verwundbaren Punkt, der wieder woanders ist an dem Gegner, dann kletterst du an diesem Gegner hoch und kannst quasi, während er noch sich im Kreis dreht, ihm auf den Kopf hauen, während du so Shadow of the Colossus-mäßig an ihm dranhängst. Ja, und das war auch so ein Moment, wo ich dann auch das Universum plötzlich verstanden habe. Ich bin durch Zufall halt an den hingesprungen und Cliff blieb dann so kleben. Ich so, ach so, ich kann an dem auch hochklettern? What? Das geht auch. Also, das ist schon cool.
Das hat was. Also, Ich finde es auch cool, wenn man an den Gegnern hochklettern kann. Aber auch da wieder, da erstmal durchzublicken, was ist jetzt gerade in dieser Situation am sinnvollsten, stelle ich mir schon schwierig vor. Aber klar, man wird da wahrscheinlich dann innerhalb des Spiels so langsam rangeführt an jede Waffe. Dann auch, wenn du halt nicht damit zu geschüttet wirst mit Waffen, dann hast du wahrscheinlich auch die Zeit, dich dann dran zu gewöhnen an die verschiedenen Kampfstile. Man kann ja auch ohne Waffen kämpfen. Und zwar mit Wrestling-Moves hast du das gemacht.
Ich habe bisher nur den, früher hat man dazu Fahrradkick gesagt, jetzt heißt das, glaube ich, Charge Kick. Also so ein, man macht das so mit dem einen Knie und dann das andere. Also so.
Okay. Ja.
Und das ist eine super coole Funktion, die ich gerne möchte, dass andere Spiele sich das abschauen. Bestimmte Gegner, teilweise Zwischengegner, teilweise auch nur so der Anführer von so einem random Banditencamp, haben Spezialangriffe. Also auch diese besagten Wrestling-Moves, irgend so ein Piledriver oder sowas. Und dann machen die das im Kampf und dann läuft immer so eine kurze Zeitlupensequenz und dann guckt Cliff so, aha. Und dann läuft unten so ein Statusbalken mit. Und wenn der das oft genug macht, dann wird irgendwann eingeblendet, du hast dir das von dem jetzt abgeguckt. Jetzt weiß er, wie das geht. Und dann kannst du das direkt gegen den einsetzen. Und teilweise sind diese Kämpfe auch so gestaltet, dass du die nur bezwingen kannst, wenn du ihre eigenen Moves gegen sie einsetzt. Also da ist dann, ich weiß nicht, ob wir das jetzt auf die Schnelle so hergescrollt kriegen, aber man kämpft mal gegen einen Ritter Matthias oder Matthias, der macht diesen Fahrradkick. Und dann guckt man sich das im Kampf von dem ab und Fahrradkickt den dann halt über den Dorfplatz, weil das nur der einzige Punkt ist, der hat so einen schweren Schild, um das eben diese Schildhaltung zu brechen. Und das finde ich richtig cool. Also ich bin mir jetzt gespannt, wie das im weiteren Verlauf der Kampagne noch ist, wie oft das vorkommt. Aber ich hatte den Eindruck, ich werde auch belohnt, wenn ich jetzt einfach nur in der Pampa so Banditen verdresche, weil ich deren Kampfmoves mir abgucken kann. Und wenn du aber die Leute zu schnell verdrischt, also wenn du, ich habe einmal das gehabt, ich hole quasi so aus mit meinem Schwert und dann läuft unten schon dieses, oh, der Bandit macht den tollen Move. Und ich so, nein, Cliff, schlag ihm nicht den Kopf ein. Und dann habe ich ihm aber den Schädel eingeschlagen, bevor er sich zu Ende abgeguckt hat, wie man diesen Move macht. Ich vermute, man muss jetzt einfach nur weiter durch die Pampa laufen, bis man den nächsten Banditenchef findet, der das auch kann. Und irgendwann hat man es dann drauf. Aber in dem Moment war es dann so, was habe ich getan? Ich habe meinen Lehrmeister getötet.
No. Okay, aber das ist geil. Ich finde Sachen lernen, das fand ich bei Where Winds Meet auch so nice, dass man da ja auch anderen, also du hast von einem Bären halt die Dinge abgeschaut, von Gänsen konntest du ihren Kampfschrei lernen. Ist es da auch, also sind es da nur wirklich Gegner oder kannst du auch sozusagen in der freien Wildbahn wie bei Where Winds Meet von Dingen, die du beobachtest, Sachen lernen?
Ja, kannst du auch. Also zum Beispiel, das prägnanteste Beispiel ist, aber du kannst einem Angler zugucken, wie geht Angeln? Aha, stecken mit dem Haken ins Wasser? Aha, Fisch? Ich habe Angeln gelernt. Oder von einem Schmied oder einem Bergbau Minenarbeiter, wie man so Stein abbaut. Also dann oft ist das so, dass es schon sehr so hindesigned ist. Also die Quest sagt, geh mal dahin, dann lernt er das und dann kann er das. Einige dieser Sachen sind aber auch zufällig, dass du einfach in der Pampa das findest und dann kriegst du diese Sachen mit. Und das finde ich echt eine sehr coole Idee.
Ja, hört sich auf jeden Fall gut an. Wie lange dauert es denn, dass zum Beispiel Gegner respawnen? Also weil wenn du jetzt sagst, okay, der hätte jetzt eigentlich einen coolen Move, den ich lernen will, wartest du dann, bis er wieder respawnt, damit du ihn lernen kannst?
Ich glaube, die respawnen nicht.
Oh, okay.
Gute Frage. Also ich hatte ja nur so wenig Zeit. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich, also es zumindest in den Momenten, wo ich während meiner Anspielsession, es gibt eine Stelle, wo ich beschwören kann, dass sie nicht wieder respawnen. Da muss man nämlich so eine Mühle von Banditen befreien und ich bin dann später nach ein paar Stunden da nochmal wieder hin, weil an dieser Mühle ist so ein Questboard, also wo dann so Kopfgeldmissionen oder so ein Anschlagebrett. Und habe eins von diesen Zetteln vergessen, bin dann nochmal hin und dann waren alle immer noch tot, beziehungsweise andere Soldaten der Stadt hatten das übernommen, weil ich habe das für die quasi befreit. Es wäre mir jetzt aber nicht irgendwie aufgefallen, dass die einfach so respawnen. Weißt, das ist ja so voll ärgerlich, wenn du dann stehst so da und plötzlich kommen die alle wieder zurück. Das wäre mir jetzt nicht passiert, aber ich kann nicht beschwören, dass sie nicht irgendwann wiederkommen.
Okay, also es ist schon möglich, dass sie wiederkommen, aber
ja.
Wir wissen es nicht. Es ist nicht safe. Kommt wahrscheinlich vielleicht auch auf die Mobs an, aber ich lese schon auch hier im Chat, dass es da viele gibt, die Respawn nicht gut finden. Und dadurch, dass ich ja auch ein Fan davon bin, wenn Dinge final sind in Spielen, finde ich es eigentlich auch besser. Wenn man jemanden killt, dann ist er halt tot.
Das ist aber ein ganz guter Punkt, dass du das ansprichst, weil es würde, glaube ich, gar nicht so viel Sinn ergeben, dass sie respawnen, weil die Progression im Spiel nicht auf EXP für Kill aufbaut. Also du hast eigentlich nichts davon, reihenweise irgendwelche Low-Level-Gegner oder so schwache Gegner abzuschlachten, weil du kriegst keine Erfahrungspunkte dafür direkt. Du kriegst bestenfalls Ruf bei der Fraktion des Landes. Also wenn du zum Beispiel ein Banditencamp clearst, dann sagt halt die Soldatenfraktion oder der Stadt, dieser Kreisstadt, sagt dann, das fanden wir gut, dass du es gemacht hast. Wir finden dich jetzt um 5% besser. Aber es ist nicht so, dass du damit im Level aufsteigst. Du bekommst nämlich nur mehr Fähigkeiten, wenn du dir Artefakte verdienst. Und Artefakte bekommst du, wenn du Quests spielst. Also wirklich halt eine Aufgabe zu Ende spielst, jemandem geholfen hast, dann gibt der dir, die sagen dann oft so, ich habe einen mysteriösen Stein vom Himmel fallen sehen. Hier, er ist besser bei euch aufgehoben. Das sind dann eben diese Artefakte aus der Abyss-Dimension. Da können wir auch noch gleich dazu kommen, was das ist. Und mit diesen Artefakten schaltest du dann Fähigkeiten im Talentbaum frei. Und das finde ich halt cool, weil es dich dazu bringt, dieses Spiel zu spielen, die Quests zu spielen. Du wirst belohnt, wenn du Quests machst, und du wirst belohnt, wenn du die Spielwelt erforscht, weil teilweise gibt es dann auch Ruinen irgendwo in der Wildnis, wo dann eben auch hinter Rätseln versteckt solche Artefakte liegen, oder teilweise liegen sie auch einfach in einem Schrein am Wegesrand. Da gehst du einfach hin, schlägst den Schrank kaputt, hast du dann das Artefakt. Aber es lädt dich dazu ein, diese Spielwelt zu erforschen und die Quests zu machen, und du bekommst eigentlich keinen Fortschritt, wenn du jetzt einfach nur dumm immer dieselben schwachen Banditen verhaust. Und das finde ich eine gute Sache.
Das ist definitiv cool. Also ist auch wieder ein bisschen eine andere Herangehensweise, aber ich finde es nicht schlecht. Du hast dann halt, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du hast deine Quest, die dir manchmal vorgegeben wird, auch wenn es dir nicht gesagt wird, dass du dahin musst, und kannst aber auch selber noch einfach frei roamen gehen und mal schauen, wo du noch neue, andere Quests findest.
Genau, also du kannst auch, also Nebenquests findest du dann oft auch einfach so zufällig. Die Hauptquest hat natürlich eine gewisse Abfolge, und da kannst du jetzt eigentlich, soweit ich weiß nicht, Punkte überspringen, indem du schon zum nächsten Step gehst. Das geht dann einfach nicht, ist ja aber, machen ja viele andere Spiele genauso. Aber diese Nebenquests und so, das wirst du, glaube ich, auch durch Erforschen oder Erkunden einfach finden. Weil es gerade jemand in den Chat geschrieben hat, was hat der für einen komischen Helm auf? Das ist ein ganz komisches Feature, und ich weiß auch nicht, warum das so da drin ist. Das ist der sogenannte Visione. Also der sieht halt ein bisschen affig aus, wie ich finde. Aber diese ganze Welt ist ja so ein, es hat Anleihen von einem klassischen Fantasy-Mittelalter-Spiel, aber dann immer so Hightech-Sachen, die da mit drin sind. Und diesen Helm, diesen Visione, findest du dann in so einem Turm, musst du den Turm hochklettern, der ganz cool so mit Fallen auch gespickt war. Das war eine ganz nette Sache. Hast dann diesen Helm auf, und dieser Helm ist dazu da, um die Erinnerungen der Vergangenheit lesen zu können. Das heißt, dann gehst du halt in eine Höhle rein, und da liegen halt irgendwie 4 Leichen, und wenn du den Visione-Helm auf hast, kannst du dir dann nochmal anschauen, wie diese 4 Personen vorher im Streit sich alle gegenseitig abgestochen haben. Dann sagen sie noch, ja, und unsere Beute haben wir da hinten vergraben. So, eigentlich ja eine ganz nette Idee. Ich fand aber zum einen, in diesen ersten Stunden kommt es sehr oft vor, dass man diese Erinnerungen angucken muss, was ich so ein bisschen plump fand, wie die Erzählung einfach ist. Warum muss ich mir denn immer diese Erinnerungen angucken? Als ob das jetzt so weltbewegende Gespräche wären, die da irgendwelche Banditen haben. Und du musst immer diesen Helm ausrüsten. Also es reicht nicht einfach nur dann an Ort und Stelle zu stehen, eine Taste zu drücken, und dann wird diese Sequenz abgespielt. Ist ja dann so ein bisschen wie bei Assassin's Creed, dass dann eben so geisterhafte Schatten von den Leuten so aufflackern. Du musst immer diesen blöden Helm aufziehen, das angucken und den Helm dann wieder absetzen, wo ich mir denke, das wäre doch auch eleganter gegangen. Aber naja, das ist der Visione-Helm.
Ja, also der sieht wirklich ein bisschen lächerlich aus. Allgemein, wie sehr hat es dich denn gestört, dass es in dieser Welt eben auch Mechs gibt, was jetzt ja nicht so typisch ist für so eine Fantasy-Mittelalter-Welt, oder was wir zumindest bisher eher selten.
Ich mache mich damit jetzt bestimmt fett unbeliebt, aber ich bin ja kein so ein großer Mittelalter-Fan. Das heißt, alles, was weniger Mittelalter und mehr andere Sachen ist, klar, finde ich gut. Und ich finde, das ist auch eines der wenigen Alleinstellungsmerkmale, was das Setting angeht, dass es eben nicht so bierernst Mittelalter-Fantasy, sondern eben auch immer diese teilweise weirden anderen technologischen Sachen damit drin hat, fand ich cool. Also ich finde, das passt da auch irgendwie ganz rein. Es hätte aber vielleicht ein bisschen komfortabler sein können, weil es übrigens gerade jemand auch geschrieben hat, ob die Kamera immer gezwungenermaßen so weit oben ist. Nee, und das finde ich richtig krass. Es gibt, glaube ich, 6 verschiedene Kameraperspektiven. Also näher dran, weiter weg, over the shoulder. Und du kannst es auch aus der Ego-Perspektive spielen. Du kannst aber nicht aus der Ego-Perspektive kämpfen. Da geht die Kamera dann immer so ein Stück raus, weil dann hätten sie natürlich noch mal extra Animationen machen müssen, wie du deine Hände und alles irgendwie siehst. Das war dann wohl zu viel Aufwand. Aber wenn du halt Bock hast, so durch so eine Mittelalterstadt zu spazieren und dann halt links und rechts die Marktstände anzugucken, kannst du es in Ego-Perspektive machen. Die gucken dir dann auch, wenn du Gespräche mit den Leuten machst in Ego-Perspektive, gucken sie dir auch in die Augen. Also für die Immersion auch nicht schlecht. Cool. Fand ich cool, so dass sie das eingebaut haben.
Ja, das sind auf jeden Fall Details, die jetzt nicht so viele Spiele haben. Also, dass sie in die Augen schauen, finde ich echt cool. Das ist krass. Also allgemein, es sieht ja richtig, richtig gut aus. Vieles davon. Was mich zum Beispiel, als ich mir das Gameplay das erste Mal angeschaut habe, das du uns geschickt hast, ich war zwischenzeitlich, dachte ich, okay, da passiert zu viel auf meinem Bildschirm. Also jetzt gerade am Anfang, in den ersten Bildern, die wir von dir bekommen hatten, da war ganz, ganz viel Gras zu sehen, dass sich irgendwie das so rumgebackt ist, weil es, glaube ich, sehr, sehr windig war. Also ich
war
weiß
ja auch
nicht,
in Amsterdam.
Stimmt, das lag wohl an Amsterdam. Aber warte, ich zeig noch mal, was ich meine. Und zwar, warte, genau, hier ist es. Da dachte ich mir wirklich, okay, da passiert gerade sehr, sehr viel. Das sind sehr viele Blätter, das ist sehr viel Gras. Und ja, es sieht irgendwie cool aus, aber für mich ist es auch ein Tick zu viel für jetzt eigentlich eine ruhige Situation, in der du da bist.
Hey, für jemanden wie mich, der halt früher und jetzt immer noch krass Heuschnupfen hat, richtig harter Moment da so zu stehen und diese ganzen Blätter fliegen da so rum. Man soll das wohl, also die Intensität und Menge dieser Blätter im Optionsmenü einstellen können, aber wie ich vorhin schon erwähnt hatte, das ging in unserer Version nicht. Mhm. Ich hätte jetzt extra einen ranrufen können, hey, Perlabis-Mitarbeiter, bitte stell mir die Sachen runter, aber dachte mir, das ist jetzt affig, komm, das halte ich jetzt auch gerade noch aus. Aber es in den Kämpfen ist es richtig krass, weil was da so an Partikeleffekten rumfliegt und also das hilft auch, diese Wucht der Schläge verständlich zu machen. Es kann aber, ich verstehe, dass es teilweise etwas viel ist und gerade wenn man durch den Wald läuft, da fliegt halt alles irgendwie durch die Gegend, so an Blättern. Aber insgesamt, visuell war es echt ein Leckerbissen. Ich hätte jetzt auch nicht den Eindruck gehabt, dass es performancemäßig irgendwelche Probleme gab. Das war aber auch ein krasser Rechner, den wir da hatten. Mhm. Ich habe auf einem AMD Ryzen 9800 X3D mit 4700 MHz, 96 GB RAM und einer Radeon RX 9070 XT gespielt. Also meine Vermutung ist, warum das so übertriebener Overkill an RAM in diesem Computer war. Die wollten vermutlich, dass wir auf dem gleichen Rechner spielen und aufnehmen, haben dann aber vielleicht gemerkt, das läuft dann doch nicht so butterweich und haben uns quasi zwei von diesen Computern hingestellt. Einen zum Aufnehmen, einen zum Spielen. Ich hatte in der Zwischenzeit ein Video von den Kollegen von Digital Foundry gesehen, die mit einem deutlich weniger performanten Computer da Spielszenen bekommen haben und da lief es auch butterweich. Mhm. Also mir wäre kein einziges Mal aufgefallen, dass die Performance krass in die Knie geht. Ich fand diese Beleuchtung innen und außen richtig toll. Die Nächte sind richtig dunkel, also da brauchst du dann schon auch Licht und Fackeln, dass du halt die Umgebung erhellt bekommst. Das war bei diesem Anspiel-Event ein bisschen nicht so ganz durchdacht, weil das war in einem sehr tollen Gebäude mit einer riesigen Glasfront, mit der man die ganze Stadt so überblicken konnte. Also tolle Kulisse, aber mir knallte halt die ganze Zeit die Sonne in die Schnauze. Und dann ist es eh schon so dunkel, dass ich sitze immer so da, ich erkenne nichts. Ich warte besser bis zum Morgen, bis ich weiterspiele, weil es so dunkel ist. Also ich glaube nicht, dass bei jedem von euch, der das Spiel kauft, eine Fensterfront mitgeliefert wird mit Sonne. Das heißt, das Problem müsste sich dann von selbst lösen. Aber in dem Fall war es halt ein bisschen schwierig.
Gut, man kann ja wahrscheinlich auch die Helligkeit noch einstellen, könnte ich mir vorstellen. Also bei den meisten Spielen.
Ja, genau, das geht eben auch. Ich wollte da jetzt aber nicht zu viel rumstellen. Zum einen, weil ich mir nicht sicher war, ob man das im Optionsmenü hätte machen können. Und zum anderen, weil dann ist halt das Videomaterial am Ende von den Farben irgendwie verstellt. Und deswegen habe ich es jetzt so gelassen und habe für euch gelitten. Finstere Nächte.
Was jetzt auch schon im Chat öfter mal gefragt wurde oder vorhin auf jeden Fall angesprochen wurde, und zwar Pop-Ins, die gab es im Black Desert eine ganze Menge. Wie war das in Crimson Desert und haben sie dich gestört?
Also da haben mich ja auch die Kollegen, die das vorher schon gespielt haben, ich hatte ja alle gefragt, was hat euch da gestört, worauf sollte ich achten? Und das hatten auch viele Kollegen genannt, der Pop-In. Weil natürlich, das ist eine riesige Spielwelt, du hast unfassbare Weitsicht, die mich total begeistert hat. Aber wie ist das, ploppen da dauernd irgendwelche Objekte auf, während man rumreitet? So, da habe ich halt beim Spielen versucht, drauf zu achten und war sehr positiv überrascht, dass das nicht der Fall wäre. Also es wäre mir nicht aufgefallen, dass ich ständig rausgerissen werde, weil da jetzt halt eine ganze Brücke plötzlich irgendwo aufploppt oder auf einmal dieses menschenleere Dorf erst in den letzten 4 Metern bevölkert wird von NPCs. Jetzt habe ich mir danach aber das Videomaterial nochmal angeguckt und da bemerkt man dann schon, wenn man wirklich mit der Lupe danach guckt, sieht man halt schon, da ist jetzt halt ein bisschen Pop-in. Aber mein Eindruck ist, es ist so optimiert, dass der Fokus im Fokus meines Blickfelds das nicht so offensichtlich ist, am Rand aber schon. Was natürlich ein Unterschied ist, während ich spiele, gucke ich halt ins Zentrum des Blickfeldes und wenn ich ein Video gucke, dann schaue ich halt eher, weil ich ja nicht selber spielen muss, sehe ich da was. Also long story short, ich habe es beim Spielen nicht bemerkt, es ist mir nicht negativ aufgefallen, ich war sogar überrascht und begeistert davon, wie gut das funktioniert hat.
Jetzt ist natürlich die Frage, funktionieren all diese Dinge auch gut auf einer PlayStation? Also diese große Welt oder auf Konsolen allgemein, diese große Welt, die Grafik, die ganzen verschiedenen Effekte, dazu kannst du noch wahrscheinlich noch gar nicht so viel sagen, weil ihr habt es nur auf den wirklich krassen 96 GB RAM-PCs gespielt.
Ich finde es auch nicht so, also ich will denen jetzt nichts unterstellen, aber wir haben es jetzt 2 Wochen bis zum Release. Und wir wissen nichts über die Konsolenversion. Und es ist ein technisch ambitioniertes Spiel mit einer tollen Grafik auf dem PC, aber die müssen echt Magier sein, wenn sie das ohne Qualitätsverluste auf die PlayStation rüber retten. Jetzt ist hier gerade eine interessante Szene, weil hier jetzt so ein bisschen der Nebel einsetzt. Normalerweise hat man da gar nicht so viel Nebel. Das könnte natürlich sein, dass auf der PlayStation halt mehr Nebel ist, dass du nicht so viel Weitsicht zeigen musst. Aber gerade diese Weitsicht, das kommt in dem Video gar nicht so rüber, aber wenn man das selber spielt, das hat mich so umgehauen. Also wie weit man gucken kann und wie scharf, also wie gestochen scharf diese entfernten Objekte auch noch sind, das bietet total den Eindruck, diese Welt ist wirklich bis ins letzte Detail so gebaut. Ich kann da hinlaufen, da ist was interessant, das ist nicht einfach nur irgendwie eine Kulisse. Und ob das auf den Konsolen so läuft, warum das alles so mit 60 FPS oder also mehr als 60 FPS wird es nicht geben, aber ob das mit 60 FPS läuft oder ob wir das nur mit weniger sehen können, dazu gibt es keine Informationen. Und das finde ich 2 Wochen vor Release, vielleicht wird es jetzt gerade in der Sekunde, in der ich mich hier jetzt aufrege, veröffentlicht und sie haben es geschafft, dann Respekt, Perlabis, cool gemacht, aber ich weiß es halt bisher nicht. Und das macht mich schon ein bisschen unruhig.
Ja, ich bin auch mal gespannt, was es dazu noch gibt. Also wir haben ja jetzt auch schon die Möglichkeit, jetzt dann ins Spiel reinzuschauen, aber auch alle noch nicht auf der Konsole. Zumindest bisher keiner von uns.
Wir haben auch noch keine, ich weiß nicht, ob ich noch was sagen darf, aber niemand, mit dem ich gesprochen habe, hat Informationen über die Konsolenversion. So.
Ja, also das bleibt auf jeden Fall spannend. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten bei der GameStar. Also schaut da gerne jederzeit rein in unsere News. Wird spätestens irgendwann zu sehen sein, ob es da Updates gibt. Aber ja, das ist auch, glaube ich, einer der größten Kritikpunkte oder einer der größten Angstpunkte, wo die Leute gerade noch so sind. Mal schauen. Also weil allgemein muss man ja jetzt schon sagen, ganz, ganz viel, wovor wir Angst hatten, Performance-Probleme oder so, sind ja nicht wahr geworden. Die Story, hast du schon gesagt, die ist ein bisschen flach, was halt am Protagonisten liegt. Da müssen wir
nicht nur der Protagonist, also insgesamt auch die Erzählweise. Es hat mich bisher nicht abgeholt. Es gibt auch bisher keinen Bösewicht. Das ist ja dann immer, wenn der Protagonist nicht so cool ist, weil man sich denkt, das bin ich selbst, dann gestalten wir den nicht so aus. Dann ist der Bösewicht vielleicht irgendwie besonders fies, besonders charismatisch. Bisher gibt's noch gar nicht so wirklich einen Bösewicht. Also ich hätte zumindest keinen bemerkt. Das enttäuscht mich ein bisschen. Das holt mich nicht so ab.
Ja, ein cooler Bösewicht kann eine Story extrem retten. Also ich bin auch ein Fan von guten Bösewichten. Mal schauen. Ich meine, ja, du hast jetzt in Anführungszeichen nur 6 Stunden gespielt. Der kann ja auch noch kommen. Aber auch da, also zumindest mir geht's so, wenn mir in den ersten 4 Stunden noch niemand vorgestellt wird, gegen den ich wirklich antreten muss, dann denke ich mir auch, okay, aber warum genau mache ich das hier jetzt gerade? Also klar, du kannst Hunde streicheln, das ist cute. Du kannst Drachen reiten. Da habe ich richtig Bock drauf. Also da ist ganz, ganz viel, worauf ich Lust habe. Aber wenn die Story selber mich nicht mitnimmt, dann glaube ich, wird es das Spiel schon bei einigen einfach schwer haben, die halt gerne storylastig spielen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also bist du ein Story-Gamer?
Ja, das ist für mich das A und O. Und also wenn ich diesen Hook der Handlung oder von mir als Charakter nicht habe, ich nenne es jetzt einfach mal so das Herz des Ganzen, dann fällt es mir schwerer, mich auch damit länger zu befassen. Also klar ist, wenn da mechanisch viel zu machen ist.
Als Moderatorin des GameStar Talks will ich die Winterzeit nutzen, um endlich den Pile of Shame abzuarbeiten. Doch neben den ungespielten Games in meiner Steam-Bibliothek gibt es auf meinem Schreibtisch einen viel nervigeren Stapel, um den ich mich mal kümmern sollte. Ganz oben auf liegt der Endboss, die Steuererklärung. Bevor ich die mache, erledige ich lieber langweilige Nebenquests im Haushalt oder sortiere alle meine Kabel. Aber einfach skippen heißt halt Loot liegen lassen. Doch es gibt einen Easy-Mode. Taxfix. Per App oder Browser habt ihr zwei Wege. Entweder den Frage-Antwort-Modus, simpel wie ein Tutorial, oder ihr lasst euch im Experten-Service carryen. Da übernehmen unabhängige Steuerberater den kompletten Papierkram für euch. Das lohnt sich. Laut Statistischem Bundesamt kriegen 9 von 10 Leuten Geld zurück. Im Schnitt um die 1000 Euro. Dafür bekommt ihr ein ordentliches Hardware-Upgrade. Startet jetzt in der App oder auf taxfix.de. Die Selbsteingabe gibt's ab 39,99 und mit dem Code GAMESTAR26 spart ihr 5 Euro, wenn ihr bis Ende März zum ersten Mal abgebt. Damit habt ihr Steuern einfach durchgespielt.
Eine gewisse Vorfreude, all diese Sachen mal auszuprobieren, gibt es schon. Aber halt dran zu bleiben, wenn da so lange nichts Emotionales passiert, warten wir mal ab. Weißt du, vielleicht ist nach 4 Stunden und 5 Minuten der unfassbare Auftritt von dem Bösewicht, denn es kommt raus, Cliff ist eigentlich der Bösewicht und wir spielen quasi den Bösewicht. Der Wahnsinns-Twist, keine Ahnung, kann ja alles passieren. Nur ich habe davon noch nichts gesehen und deswegen, sorry.
Aber deswegen weiß er auch alles. Deswegen weiß er auch, wo er als nächstes hin muss und
boah,
so.
Boah, jetzt haben wir es hier gecallt.
Let's go.
Stimmt.
Ich fände es gut. Also das würde die Story für mich schon um einiges besser machen. Weil er ist ja auch so ein bisschen overpowered. Also keine Ahnung, wie gesagt, er wirkt für mich nicht so richtig greifbar und sympathisch. Und ja, es gibt viele overpowerte Charaktere da draußen, aber er scheint ja doch relativ schnell alles zu können. Oder hattest du das Gefühl, du hast dir, bis auf die Steuerung, mal schwer getan, einen Gegner wirklich zu besiegen? Also es war jetzt definitiv kein Dark Souls-Erlebnis.
Es gab einen ziemlichen Anstieg bei dem ersten richtigen Bosskampf. Also am Ende einer längeren Questreihe kämpft man gegen einen den Anführer von den Gold Leaves. Das ist so eine Goblin-Händler und Händlerbande. Und dann ist es plötzlich, hat ein Bosskampf mit man ist in einer abgetrennten Arena, man alleine gegen den Typen, der Spezialangriffe hat, irgendwelche Zauber auf einen schießen kann, man muss halt ausweichen und plötzlich ändert sich das Kampfsystem ziemlich, weil vorher habe ich immer nur irgendwelche Banditen verdroschen, also keine Ahnung, 8 Banditen auf einmal, die jetzt alle nicht viel können und plötzlich ist es ein Gegner mit einer eigenen Healthbar und da muss man schon ganz schön umdenken, weil ich habe von ihm so auf die Schnauze bekommen, habe dann erst gemerkt, okay, ich muss ja kochen, um mir Essen zu machen und mit diesem Essen kann ich mich ja durch den Kampf heilen. Und am Anfang habe ich mir, okay, dann mache ich mir jetzt ein Steak, das wird ja reichen. Man soll ja nicht mit vollem Magen kämpfen, ne? Hab so auf die Schnauze bekommen, dann bin ich aus diesem Kampf wieder raus, hab mich nebenan an so ein Lagerfeuer gesetzt, alles aufgegrillt, was ich hatte. Dann habe ich, keine Ahnung, eine 50 Steaks oder was gehabt und dann habe ich ihn einfach kaputt gegrillt. Also der konnte mich gar nicht so weghauen, was ich in Cliff alles reingemampft habe. Das wird wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das vom Balancing jetzt so ideal ist, dass man einfach sich da durchfressen kann durch diese Kämpfe. Und wenn wir jetzt noch bei dem ganzen Thema Bosskämpfe sind, da ist mir das mit der Steuerung halt auch negativ aufgefallen, dass Cliff so behäbig ist. Hm. Weil du hier halt sehr schnell ausweichen musst und dann stellt euch vor, ihr müsst mit Arthur Morgan einen Dark Souls-Bosskampf machen. Arthur Morgan ist jetzt halt kein super flinker Charakter, der immer halt durch X-Gehämmere laufen muss und das Ausweichen ist halt auch nicht alles so schnell. Also das war schon knifflig. Mhm. Und dazu kommt natürlich, dass ich immer aus Versehen halt diese Zelda-Kralle wieder ausgepackt habe, weil ich ihn mit linker Stick reindrücken aufschalten wollte. Aber hatte ich ja vorher schon erwähnt. Also die Bosskämpfe sind knifflig und es gibt einem auch ein befriedigendes Gefühl, wenn man sie dann schafft. Ich habe tatsächlich alle bei diesem Event auch geschafft, nach einigem Hin und Her. Hier sieht man gerade, wie man es nicht macht.
Aber das ist ja auch, also das finde ich zumindest schon mal gut, dass es halt nicht zu leicht ist. Also dass es eben jetzt nicht dieser krasse Held ist, der alles direkt schafft, sondern dass du dir doch vielleicht ein bisschen Gedanken machen musst, was du da jetzt machst. Okay, dass du dich krass essen kannst, ist für mich jetzt auch neu. Obwohl, stimmt nicht, im WoW ist Essen auch sehr wichtig. Gutes Food ist da auch wichtig. Aber ist halt nicht so richtig realistisch, wenn man jetzt irgendwie mit vollem, wie du schon sagst, mit vollem Magen kämpfst, dann kämpft man meistens nicht unbedingt besser. Aber okay, die Kämpfe, hattest du gesagt, machen Spaß. Die Story, naja, muss jeder für sich schauen, ob sie einpackt. Aber die Welt ist cool, sieht großartig aus. Gibt es denn noch was, wo du sagst, das hat dich extrem gestört, außer jetzt der Steuerung und dem Hauptcharakter?
Nö, ich glaube, also was man vielleicht noch anmerken kann, ist, das Thema Spielerführung ist was, was noch verbesserungswürdig ist. Also einem am Anfang Funktionen und auch Fähigkeiten idiotensicher zu erklären. Ich dachte an einigen Stellen, als ich so ein Rätsel nicht geschnallt habe oder wie das mit diesem Visioner funktioniert, ich bin zu blöd, aber danach unterhält man sich natürlich auch mit allen anderen Teilnehmern. Das war ein internationaler Event mit, ich glaube, 30 Leute oder was waren da. Ich habe nicht mit allen gesprochen, aber halt so bestimmt mit 7, 8 Leuten, also teilweise deutschen Kollegen. Maurice war ja auch mit da, Frag Naht war mit da. Und das Schöne war, jeder von uns hat so ein bisschen Pokerface-mäßig, ich wollte natürlich nicht als Erster der sein, der sagt, ich bin zu doof für alles, Hilfe, sondern es hat sich halt im Gespräch so rauskristallisiert, wir alle haben an denselben Stellen unsere Schwierigkeiten gehabt. Es ist vielleicht nicht unsere eigene Schuld, sondern vielleicht könnte das Spiel hier noch einen etwas besseren Job machen, um Sachen zu erklären, um Sachen deutlicher zu machen. Bei Rätseln mit Tutorial-Leist, Einblendungen, Kameraschwenks, Audiosignalen, Farben oder so, mehr darauf hinzudeuten, mache ich gerade was richtig oder ist das, was ich hier mache, kompletter Holzweg? Mhm. Ich hatte gestern von jemand anderem, der auch bei uns im Team gerade jetzt schon das ausprobiert hat, eine ähnliche, der ist an der genau selben Stelle hängen geblieben. Ich glaube nicht, dass es halt ein Einzelfall bleiben wird und da könnte Pearl Abyss halt noch etwas nachhelfen, Features besser zu erklären und auch in so Rätseln vielleicht etwas mehr nachzuhelfen. Das heißt nicht, dass die Rätsel zu schwer sind, sondern einfach nur, dass das erste Rätsel, das du machen sollst, und du verstehst schon nicht, wie die Mechanik funktioniert. Und das ist halt ein bisschen, das ist kein Rant, das kann natürlich auch sich später im Spiel alles noch verbessern, aber es war mir halt in dem Teil, was ich gespielt habe, aufgefallen.
Ja, nee, aber verstehe ich. Also vor allem beim ersten Rätsel. Ich meine, ich persönlich finde es schon immer gut, wenn ein Spiel einen auch nicht zu sehr an die Hand nimmt. Also wenn dir alles dann immer so direkt einfach so und jetzt musst du genau jetzt diese Taste drücken, nachdem es aber schon zum 5. Mal erklärt wurde,
ja,
bin ich auch schnell genervt. Da muss man halt die richtige Balance finden. Aber wenn du sagst, die ganzen, das sind ja Spielejournalisten, das sind Leute, die kennen sich mit Gaming aus, meistens.
Ja, ich meine, weißt du, was wir halt alle auch diese Angst hatten, und ich lese es hier im Chat jetzt auch gerade schon wieder, also es gibt ja dieses Klischee mit, ja, die Spielejournalisten sind alle so doof, die können ihren eigenen Job nicht, die können nicht spielen, es gibt einen eigenen Schwierigkeitsgrad, der so einfach ist für die dummen Gaming-Journos, und wir dachten natürlich alle, deswegen hat sich ja niemand getraut, zuerst zu sagen, ich hab's nicht getaggt, weil man natürlich dann damit hadert, du hast eine große Community, die wartet auf dieses Spiel, und wer wagt es denn jetzt, das zu kritisieren, wenn dann die Community sagt, ja, liegt halt an dir, du Depp. Ich will aber auch gar nicht sagen, ich will nicht sagen, dass das Spiel komplett zu schwer oder sonst irgendwas ist. Ich meinte halt nur, das sind Bereiche, wo man noch etwas optimieren kann mit nicht viel Aufwand. Also so ein bisschen an einem Tooltip schreiben, einen Kameraschwenk machen, ein Audiosignal machen. Dinge, die in 2 Wochen realisierbar sind, wäre nur mein Feedback, um den Einstieg besser für alle zu gestalten.
Und Dinge, genau, die ja auch bei anderen guten, großen Spielen implementiert wurden und die Teil dieser Spiele sind, die man halt ja auch schon kennt. Also es ist ja jetzt nichts komplett Neues, was man da jetzt fordert oder etwas, was halt nur eben, keine Ahnung, für Nintendo-Spiele gilt, sondern das ist allgemein in Spielen nicht verkehrt, wenn man den Leuten halbwegs erklärt, was man von ihnen will. Glaube ich. Aber, na gut, also bedeutet, was wäre jetzt erstmal dein abschließendes Fazit für diesen Talk? Würdest du sagen, du hast jetzt wirklich mehr Lust bekommen auf dieses Spiel? Bist du ein bisschen abgeschreckt von der Story? Würdest du den Leuten raten, jetzt die Vorbestellerversion schon zu kaufen oder lieber noch abzuwarten auf unsere GameStar-Tests?
Also, was ich immer sagen kann, was immer gilt, egal was, niemals vorbestellen. Niemals. Es gibt keinen Grund. Auf dem ganzen Platz, nie. Es gibt keinen einzigen Grund, ein Spiel vorzubestellen. Es ist ein digitales Gut. Es wird niemals zur Neige gehen. Don't. So, das mal vorweggeschickt. Sorry, da hat sich was angestaut.
Verständlich, komplett verständlich. Ich rede.
Aber auf der anderen Seite, wenn man all diese Trailer sieht und man dann irgendwie meint, ey, das kann gar kein echtes Spiel sein. Das ist zu, die versprechen zu viel, die versprechen das Blaue vom Himmel. Ich glaube, dass all diese Features existieren. Ich glaube, dass dieses Spiel wirklich so riesengroß ist. Was ich jetzt halt zeigen muss, ist, wird am Ende, wenn all diese Funktionen zusammenkommen, wir haben ja nur einen winzigen Auszug aus diesen Fähigkeiten bekommen, wird das am Ende ein kohärentes Bild ergeben, wird, wenn ich mir diese Steuerung verinnerlicht habe, das alles Sinn ergeben, flutschen dann quasi die Kämpfe, die Bossmechaniken, all diese Skills, die ich lernen kann, funktioniert das alles gut zusammen und kann ich am Ende wirklich durch diese Spielwelt turnen, wie das in diesen kurzen Trailer-Sachen eingeblendet wird, oder werde ich auch nach 80 Stunden noch dastehen, meinen Controller angucken und mich fragen, hä, wie soll ich denn, ist das jetzt Twister für die Finger oder was? Das muss ich halt alles noch zeigen. Kann sein, dass das, wie gesagt, nach wenigen Stunden, vielleicht schon nach 10 Stunden oder was, man das komplett verinnerlicht hat. Aber ich habe jetzt eher einen positiven Blick auf dieses ganze Ding. Ich glaube, dass das ein tolles Spiel wird. Ich bin aber halt von der Story ein bisschen enttäuscht. Und wenn ihr sehr viel Wert auf Story legt, dann ist das vielleicht nicht das Spiel für euch.
Also der Hype ist grundsätzlich berechtigt nach den Trailern, aber naja, bei der Story warten wir mal ab. Auch da ist ja bei jedem unterschiedlich, was einem gefällt. Kann ja auch sein, dass du jetzt gesagt hast, da ist es nicht deine Story und andere Leute sagen, hey, ich lieb's. Auch das ist ja durchaus möglich. Aber ja, wie gesagt, für mich lebt so ein Spiel, ein gutes Rollenspiel schon auch von der Story. Deswegen mal sehen, wie viel Spaß ich da beim Zocken habe.
Das ist übrigens auch was, weil du das auch gesagt hast, Pearl Abyss dementiert die ganze Zeit, das ist kein Rollenspiel. Jetzt ist die Frage, wo ist da die Grenze? Man folgt einer Geschichte, man übernimmt die Rolle dreier Charaktere, man löst Quests, man spricht mit Leuten. Klar, man kann nicht aussuchen, was Cliff jetzt sagt. Also ist es dann ein Rollenspiel, wenn ich Dialogoptionen habe. Mhm. Aber ich kann den customizen ohne Ende, ich kann den Spielstil anpassen, ich kann. Die sagen, es ist kein Rollenspiel. Ob es sich wirklich diesem Vergleich entziehen kann, das muss am Ende der Test beweisen, aber ich wollte es nur noch mal erwähnt haben.
Ja, okay, Action-Adventure. Stimmt, Action-Adventure. Ja, genau. Ja. Fair, ja, aber ich finde trotzdem allein schon durch diese Auswahl, und ich weiß, dass es bei vielen auch auf ihrer Rollenspielliste gelandet ist, auch wir hatten einen Rollenspiel-Talk und haben es da reingetan, Schande über unser Haupt. Aber ja, mal sehen. Ich bin gespannt. Also ich bin auch positiv überrascht, dass ganz, ganz viele von diesen Dingen, die wir davor gesehen haben und wo ganz viele Leute gesagt haben, das wird doch niemals funktionieren, anscheinend funktionieren. Das ist cool. Das freut mich sehr. Und ich freue mich auf jeden Fall darüber, das jetzt dann auch anspielen zu dürfen und da mal reinschauen zu dürfen. Ich bin sehr gespannt, wie es dann in 2 Wochen ist, was wir dann auch über die Konsolenversion wissen. Bleibt abzuwarten.
Ein weiterer Grund, nicht vorzubestellen, weil bevor wir das nicht geklärt haben, ich würde mal abwarten.
Ja, also nicht vorbestellen ist definitiv, ich würde mich da auch eher zu dir gesellen und sagen, vorbestellen ist nicht klug. Also auch, ich glaube, es gibt ja irgendwie einen Skin als Vorbestellerbonus bei einer Deluxe-Version oder so, aber auch da, also das ist ja schon noch was, und das finde ich gut, sie kommen zwar aus dem MMO-Hintergrund, aber es ist ein Vollpreistitel und du musst danach auf jeden Fall nicht noch extra für Skins bezahlen. Ist zumindest aktuell die Aussage.
Ja, genau.
Mal sehen, ob das so bleibt, aber es gibt zumindest jetzt gerade nichts, was darauf hinweist, dass sich das nochmal ändern könnte. Und das trotz, wie gesagt, dem Studio, das ein großes MMO hat, wo man durchaus Dinge kaufen kann. Also du hast halt am Ende einen Vollpreis, für den du zahlst. Wenn du ein extra Skin willst als Vorbesteller, dann, wenn ihr das braucht, go for it. Aber das wäre es jetzt für mich nicht wert. Und am besten wartet man ab, was die Tests sagen und ob es dann einem selber auch einfach, ob das einen anspricht vom Look, ob der Charakter einen anspricht oder die Charaktere, die man spielen kann. Hm. Und dann schauen wir mal. An der Stelle jetzt schon mal vielen, vielen Dank, Michi, für diesen Talk. Wir machen jetzt hier im Stream gleich weiter und gehen noch mal auf einzelne Stellen im Gameplay an und schauen uns die noch mal genau an und gehen auf eure Fragen ein. Für den Talk machen wir jetzt hier schon mal einen Cut für das VOD. Also wundert euch nicht, hier im Stream geht's weiter. Und dann im Talk, der Talk ist jetzt aber vorbei. Und damit auch an alle auf YouTube, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr jetzt Bock bekommen habt, Crimson Desert zu spielen, ob ihr sagt, ah, okay, das sind mir zu viele Baustellen, ich bin nicht ganz happy, oder ob ihr jetzt einfach richtig gehypt seid. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und damit danke, Michi.
Gerne.
Bis zum nächsten Talk.